Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend, auch wenn gerade draußen die Sonne scheint und wir High Noon haben. Andere Zeiten, andere Möglichkeiten, andere Umstände, ansonsten Bibelstunde zu Hause im Wohnzimmer, vom Sofa aus oder vom Sessel aus, heute mal aus dem Gemeindehaus. Ja, aber wir wollen in diesen Zeiten zusammenstehen. Auch wenn wir jetzt weit getrennt sind, ich hoffe, dass viele anschalten und wir das Gefühl haben, dass wir dennoch an diesem Abend gemeinsam in das Wort Gottes schauen können. Vorletzte Woche, als zwar schon Corona-Zeiten angesagt waren, die Einschränkungen aber noch relativ locker waren, trafen Inge und ich, Christian und Alvina beim Spazierengehen am Haselsee. Die beiden hatten sich auf einer Bank niedergelassen und ließen sich die Sonne auf den Pelz scheinen. Wir freuten uns alle über dieses überraschende Treffen. Im Laufe des Gesprächs stellte sich dann heraus, dass Alvina an diesem Tag sogar Geburtstag hatte. Wir wollten ihr ein paar gute Wünsche mitgeben, wie wir das immer wieder tun, denn wir singen in einem Lied: Gute Wünsche, gute Worte wollen oder sollen dir Begleiter sein. Doch die besten Wünsche münden alle in den einen ein. Geh unter der Gnade, hör auf Gottes Worte. Und so schickten wir Alvina mit Gottes Wort als Begleitung ins nächste Lebensjahr. Christian hatte sein kleines Seitenschwert, eine kleine Gideon-Bibel dabei und wir schlugen Psalm 91 auf. Je weiter Christian den Psalm las, umso mehr begeisterte er sich über die Aktualität dieser Worte Gottes. Er geriet regelrecht aus dem Häuschen. Alle die, die den Christian kennen, können sich das jetzt vorstellen. Und so habe ich mich auch entschlossen, diesen Psalm zum Gegenstand der heutigen Betrachtung zu machen. Ich bin mir durchaus der Herausforderung bewusst, die dieser Psalm angesichts der derzeitigen Corona-Pandemie hervorruft. Vor einigen Jahren war mal der Psalm 91 Textgrundlage einer Predigt von mir. Was ich damals als Beispiele angeführt habe für die Pest, die im Finsteren umgeht, für die Seuche, die am Mittag Verderben bringt. Damals habe ich von atomarer Strahlung anlässlich von Castortransporten gesprochen, von Handystrahlen, von Ozon und so weiter. Und das erscheint aber angesichts der aktuellen Bedrohung, erscheint mir das wie eine Banalität. Ich bin aber der Überzeugung, dass dieser Psalm gerade heute uns eine Menge zu sagen hat und uns Trost und Hilfe ist. Wir wollen den Psalm lesen. Psalm 91 schlagen wir auf. Nehmt eure Bibeln zur Hand. Wir wollen im Wort Gottes lesen. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zum Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, ich vertraue auf ihn. Denn er errettet dich von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich und du findest Zuflucht unter seinen Flügeln. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Du fürchtest dich nicht vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. 1000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten. Dich erreicht es nicht. Nur schaust du es mit deinen Augen und du siehst die Vergeltung an den Gottlosen. Denn du hast gesagt, der Herr ist meine Zuflucht. Du hast den Höchsten zu deiner Wohnung gesetzt. So begegnet dir kein Unglück und keine Plage naht deinem Zelt. Denn er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf Löwen und Ottern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Weil er an mir hängt, will ich ihn erretten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Soweit die Worte aus der Bibel, aus dem Wort Gottes. Ich habe gelesen nach der Elberfelder Übersetzung. Zunächst ein paar einleitende Worte zu diesem Psalm. Benedikt Peters stellt eine Verbindung zum Psalm 90 her, der gemäß dessen Überschrift von Mose stammt. Das Zitat von Benedikt Peters jetzt: Der 90. Psalm handelt von der Sterblichkeit des Menschen. Der Mensch ist hinfällig wegen seiner eigenen Sünde. Der 91. Psalm handelt von der Ausgesetztheit des Menschen. Der Mensch ist bedroht durch übermächtige Feinde. Entsprechend ist der 90. Psalm, der zurechtbringenden Strafe Gottes, während der 91. der Psalm der bewahrenden Macht Gottes ist. Ohne Gott verfällt der Mensch zu Staub. Dagegen ewig sicher ist der Mensch, der sich bei Gott birgt. In Psalm 90 lesen wir, wie die Menschen am Morgen wie Gras aufschießen, um am Abend zu welken. Hier im 91. Psalm lesen wir, wie die Glaubenden, die sich bei Gott geborgen haben, stehen, wenn Tausende links und rechts fallen. In Psalm 90 beklagt Mose die Kürze des Lebens. In Psalm 91 kann er davon singen, wie Gott seine Erwählten mit Länge des Lebens sättigt. Wir erkennen, wie vollkommen die beiden Lieder einander ergänzen und wie passend auch die Reihenfolge ist. Wir werden uns unter dem Schirm des Höchsten erst dann flüchten, wenn wir zuvor unsere Nichtigkeit, unsere Sterblichkeit und damit unsere Sündhaftigkeit erkannt und vor Gott bekannt haben. Die beiden Psalmen sind durch ihr Thema und durch die Wortwahl so eng miteinander verknüpft, dass wir annehmen können, der 91. Psalm sei gleich dem 90. von Mose verfasst, zumal der 91. Psalm keine eigene Überschrift, also keinen Verfasser oder eine Art des Liedes hat. Soweit Benedikt Peters. Man kann den Psalm in drei Teile gliedern. Der Sänger bekennt einleitend die grundlegende Wahrheit, dass der Gläubige in Gott eine vollkommene Zuflucht findet. Dann erzählt er einem Freund ausführlich und detailliert, wovor Gott den schützt, der sich bei ihm geborgen hat. Und zum Schluss spricht Gott selbst zum Gläubigen und gibt ihm 8 große Verheißungen. Wir wenden uns jetzt den ersten beiden Versen zu. Dort heißt es, wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Darum sage ich zum Herrn, du bist meine Zuflucht und meine Burg, die sichere Festung. Du bist mein Gott. Ich vertraue auf ihn. Wichtig ist, dass es sich um eine Wohnung beim Höchsten handelt und nicht um ein Hotelzimmer oder eine Ferienwohnung. Dass man dort wohnt, dass man dort bleibt. Es ist nicht angesagt, dort nur mal vorübergehend Schutz zu suchen, eine vorübergehende Bleibe. Mal für eine Nacht oder für ein paar Tage. Mir könnte das passieren. Solange es mir schlecht geht, solange ich im Regen stehe, fliehe ich unter den Schirm des Höchsten. Wenn die Sonne des Alltags mit ihrer Hitze brennt, suche ich gern den Schatten des Allmächtigen. Wenn dann aber alles vorbei ist, bin ich gerne wieder der sich auf sich selbst verlässt, der die Sache selbst in die Hand nimmt. Dass ich dann davon überzeugt bin, ich schaffe das schon, mir kann ja nichts passieren. Ich habe die Woche in einer Mail an euch geschrieben, eine kleine Geschichte, die mir da eingefallen ist, dass ein Pastor regelmäßig zu einem seiner Schäfchen, zu einer seiner Leute ins Krankenhaus ging, der sehr krank war. Und bei jedem Besuch beteten die beiden miteinander. Eines Tages kommt der Pastor wieder ins Krankenzimmer hinein und der Patient ist ganz freudig und sagt: Herr Pastor, heute brauchen wir nicht zu beten. Morgen darf ich nach Hause gehen. Ja, soweit die kleine Geschichte, die das demonstriert. Ich hätte dieser Patient sein können. Auffallend im Vers 2 sind die vielen Personalpronomen, das heißt die persönlichen Fürwörter. Im Vers 2 darum: Ich sage zum Herrn, du bist meine Zuversicht, meine Zuflucht und meine Burg. Mein Gott, ich vertraue auf ihn. Der, der sich unter den Schutz des Höchsten begibt, muss sagen können: Du bist mein Gott. Ich muss eine persönliche Beziehung zu diesem Gott haben, zu Yahweh, dem Gott des Himmels und der Erde. Solange ich noch sage, es ist ein Gott oder er ist ein Gott, dann werde ich mich nicht bei ihm bergen können, ja wahrscheinlich gar nicht bei ihm bergen wollen. Warum sollte ich auch? Selbst wenn ich von einem solchen Schutz und Schirm wüsste, ist er aber mein Gott, kann ich in seinem Schutz wohnen, dauerhaft, im Schatten des Allmächtigen bleiben. Dann brauche ich nicht mehr davon zu rennen. Ich bleibe im Schatten des Allmächtigen. Ich bleibe im Schatten dessen, der alle Macht im Himmel und auf Erde besitzt, der dieses Universum geschaffen hat, der alle Baupläne kennt, auch den meines Körpers. Ihm kann ich uneingeschränkt vertrauen. Bei ihm kann ich Zuflucht finden. Er ist meine Burg. Das heißt, ich bin sicher und geborgen bei ihm. Hinter diesen Mauern kann ich allen Angriffen und Anfeindungen des Satans standhalten. Aller Trost und Hoffnung kommt von ihm. Und wie wird er mein Gott? In Christus Jesus kann ich zu ihm kommen. Jesus hat gesagt: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu mir als nur durch mich. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. So wie der Psalmbeter zu Yahweh gebetet hat, ihm vertraut hat, so musst du Jesus vertrauen, seine Rettungstat am Kreuz für dich in Anspruch nehmen, ihn als deinen Retter anerkennen, weil du dich nicht selbst retten kannst. Im Matthäusevangelium steht der wunderbare Satz, den der Herr Jesus sagt: Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Der Herr Jesus schickt dich nicht irgendwo hin. Der schickt dich auch nicht in die Bibelgemeinde Nordrhön. Er sagt: Kommt her zu mir, ich werde euch Ruhe geben. Und dann ist sein Jesus Gott auch dein Gott. Dann ist sein Vater auch dein Vater. Wie er wiederum im Johannesevangelium zu seinen Jüngern sagt: Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater und zu meinem Gott und zu eurem Gott. Wir wollen uns nun den Versen 3 bis 13 zuwenden, in denen ich die Herausforderung im Allgemeinen und auch im Gegenwärtigen sehe, im Besonderen, ganz besonders heute, in diesen Zeiten. In diesen Versen listet der Sänger einem imaginären Freund alle Gefahren auf, vor denen Gott ihn schützt. Die Frage ist, ihn schützen will oder ihn schützen kann. Ich habe versucht, ein bisschen die Verse zu strukturieren, ohne dass ich jetzt mich an die einzelnen Verse halte. Dort steht: Er rettet dich. Wovon? Von der Schlinge des Vogelstellers, von der verderblichen Pest. Mit seinen Schwingen deckt er dich. Du findest Zuflucht. Schild und Schutzwehr ist seine Treue. Du fürchtest dich nicht vor den Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet. Dich erreicht es nicht, sondern 1.000 fallen an deiner Seite, 10.000 an deiner Rechten. Dir begegnet kein Unglück, keine Plage naht deinem Zelt. Und dann die Maßnahmen, die er, Gott, ergreift, um das zu erreichen. Er bietet seine Engel für dich auf, dich zu bewahren auf allen deinen Wegen. Auf den Händen tragen sie, die Engel, dich, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Auf Löwen und Vipern trittst du, Junglöwen und Schlangen trittst du nieder. Ich gebe zu dem zuletzt genannten Vers, dieser Vers beeindruckt mich nicht sonderlich, denn mit diesem Getier habe ich eigentlich wenig oder beziehungsweise gar nichts zu tun. Worin besteht nun die Herausforderung dieses Textes? Nun, wenn ich an einige Dauerkranke, an Schwerkranke unserer Gemeinde denke, wenn ich an Doro denke, an Uli, an die Brigitte, die letztes Jahr nach 10-jährigem Kampf mit und gegen den Krebs heimgehen durfte, verstorben ist. Wenn ich zu denen komme und sage, keine Plage naht deinem Zelt, dann braucht Doro Beispiel nur zu sagen, sieh mich an. Und dann muss ich verstummen. Oder wenn ich einen Familienvater sehe, dem durch ein Unglück Frau und 2 Töchter genommen wurden, wie das letztes Jahr auf der Wasserkuppe passiert ist. Oder eine andere Familie, die mit 4 kleinen Kindern dasteht, weil ihre Mutter nach kurzer, schwerer Krankheit, so heißt es dann in der Todesanzeige, verstorben ist. Und wenn ich dann zu diesem Familienvater komme und sage, kein Unglück wird dir begegnen, dann muss das diesen Geplagten und diesen Unglücklichen wie Hohn vorkommen. Ihre Erfahrung ist eine ganz andere. Auch jetzt, heute, in diesen Tagen, ich bin davon überzeugt, dass von den zigtausend mit dem Coronavirus Infizierten, von den tausenden Toten, die daran verstorben sind und noch versterben werden, ich bin überzeugt, dass da viele, viele dabei sind, die ihr Leben unter den Schutz des Höchsten gestellt haben oder hatten. Lügt der Psalmist, wenn er davon spricht, dass der Höchste, der Allmächtige, ihn rettet vor der verderblichen Pest? Dass er sich nicht fürchten muss vor der Pest, die im Finstern umgeht, vor der Seuche, die am Mittag verwüstet? Wir wissen, dass Gott nicht lügt und nicht lügen kann. Die Lösung muss eine andere sein. Und in der Tat gibt es eine Erklärung für diesen vermeintlichen Widerspruch. Die Lösung, die These, bei diesen Aussagen handelt es sich um Prinzipien und nicht um Verheißungen. Aber worin liegt der Unterschied? Prinzipien drücken Grundsätze aus, die für alle und jede Zeit gelten. Verheißungen sind konkret für eine bestimmte Person, für eine bestimmte Situation. An den Prinzipien, die im vorliegenden Psalm zum Ausdruck kommen, können wir das Wesen und den Charakter unseres Schöpfers, unseres Gottes erkennen. Er ist der Höchste. Er ist der Allmächtige. Er kann retten als solcher und er tut das auch immer wieder, wie wir aus vielen Erlebnissen, aus vielen Zeugnissen von Gläubigen, die das erlebt haben, wie das bewiesen wurde. Er deckt uns mit seinen Fittichen, mit seinen Schwingen, mit seinen Flügeln. Und wir finden darunter Zuflucht und Ruhe. Wir brauchen uns nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, dem Pfeil, der am Tag fliegt. Dieser Pfeil, den sehen wir nicht. Wir wissen gar nicht, wovor der Herr uns alles beschützt. Oft tun wir etwas anders als gewohnt und wissen nicht, warum. War das dann Bewahrung vor einem Unglück, das uns geschehen wäre, hätten wir es getan wie bisher? Wir wissen es nicht. Wir brauchen uns nicht zu fürchten vor dem Pfeil, der am Tag fliegt, vor der Pest, vor der Seuche. Das kann er alles tun, weil er Gott ist, weil er allmächtig ist. Er ist allgegenwärtig, er ist allwissend. Wenn wir allerdings diese Prinzipien als persönliche Verheißungen predigen, dann kommen wir unter Umständen in unlösbare Konflikte. Es gibt ein Beispiel aus der Schrift, die das verdeutlicht. Die Versuchung Jesu. Der Satan hatte Jesus auf die Zinne des Tempels gestellt. Wir lesen im Matthäusevangelium, dass er zu Jesus spricht: Wenn du Gottes Sohn bist, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln über dir befehlen und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du nicht etwa deinen Fuß an einen Stein stößt. Da zitiert Satan genau diesen Psalm, die Verse 11 und 12. Aber wenn wir genauer hinsehen, werden wir außerdem feststellen, dass er nur lückenhaft und unvollständig zitiert. Jesu Antwort darauf: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wir sehen also, dass wir Gottes Wort nicht missbrauchen dürfen zu unseren Zwecken. Bevor ich weiter auf den Psalm eingehe, möchte ich versuchen, die aufgestellte These anhand eines Beispiels verständlich zu machen. Ich habe lange nachgedacht und mir ist kein besseres Beispiel eingefallen als die Beziehung zwischen verantwortungsbewussten, möglichst sündlosen Eltern und deren Kindern. Ich will damit keineswegs jetzt mit dem Beispiel Eltern mit Gott vergleichen. Vergleiche hinken immer. Gott ist vollkommen, unsere Eltern, wir als Eltern, sind aber sündig, unvollkommen. Kinder sind bestimmt die, die sich vorbehaltlos unter den Schutz ihrer Eltern stellen und alles erwarten, was in Psalm 91 als Wohltaten aufgelistet ist. Ich will nun keine Transformation vornehmen, was heutige Kinder als Pest, als Unglück, als Plage, als Seuche empfinden. Und ich bin auch davon überzeugt, dass Eltern ihre Kinder vor all diesen schlimmen Sachen schützen möchten und tatsächlich auch schützen müssen. Ja, sie sind die Engel, die sie bewahren würden, die ihre Kinder auf Händen tragen würden, damit nicht ihr Fuß an einen Stein stößt. Aber wenn sie verantwortungsbewusste Eltern sind, wissen sie auch, dass sie ihren Kindern Dinge zumuten müssen, die nach deren Vorstellungen Pest, Cholera und Ähnliches sind. Das Ziel der Erziehung, verantwortungsbewusste, belastbare, lebens- und überlebensfähige Kinder, Teens oder Erwachsene heranzuziehen, das Ziel würde nicht erreicht, wenn Eltern sie vor allem bewahren und beschützen würden und könnten, was sie, wie gesagt, als Pest, Seuche, Unglück oder Plage empfinden. Vieles ist ganz einfach dazu notwendig, das genannte Ziel zu erreichen. Eben früher aufstehen, in die Schule gehen, Hausaufgaben machen, Zähne putzen, nicht so viel am Handy daddeln und so weiter und so weiter. Ich weiß nicht, ob dieses Bild hilfreich ist, den Psalm zu verstehen. Wenn Gott von seinen Prinzipien abweicht, seinen Kindern Dinge zumutet, die diese zunächst als Unglück, Pest, Plage und so weiter empfinden, dann macht er das, dann weicht er von seinen Prinzipien ab, weil er es gut mit seinen Kindern meint, weil er sie zum Ziel bringen will. Welches ist aber das Ziel, zu dem er uns bringen will? Er will uns in das Bild seines Sohnes umgestalten. Das lesen wir im Römerbrief. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Paulus schreibt das dem Römern im Kapitel 8 nachzulesen. Vor diesem Vers 29 steht aber der Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Unser Problem ist zum einen, dass wir eine gewisse Vorstellung haben von dem, was uns zum Besten dient. Zum anderen kennen wir Gottes Pläne nicht. Seine Gedanken sind höher als unsere. Wir kennen seine konkreten Etappenziele, seine nächsten Schritte, die er mit uns gehen will und muss, um das Ziel zu erreichen, die kennen wir eben nicht. Wir kennen den Ausgang unserer derzeitigen Situation nicht und das macht es uns oft schwer, ihm zu vertrauen. Ich hoffe, dass ich durch diese Ausführungen ein wenig die Relation zwischen den Aussagen des Psalm 91 und unseren realen Erfahrungen aufgezeigt und erklärt habe. Nun ist diese Welt aber nicht schwarz und weiß, sondern in aller Regel grau. Die Prinzipien, die ich euch vorgestellt habe, darfst du für dich als Verheißungen in Anspruch nehmen. Du darfst Gott liebevoll und bestimmt an seine Prinzipien erinnern. Die Psalmbeter tun das immer wieder, wohl wissend, dass sie einen heiligen, vollkommenen, allmächtigen, liebevollen Gott vor sich haben. Bei der Predigt damals habe ich nachgelesen, dass zu der Zeit, als die Pest im Mittelalter hier auf der Welt wütete, innerhalb von 4 Jahren ein Drittel der Gesamtbevölkerung dieser Pest zum Opfer gefallen ist. Wenn wir das auf die heutigen Verhältnisse auf Deutschland umrechnen, dann müssten in den nächsten 4 Jahren würden 24 Millionen Menschen versterben. Pro Jahr 6 Millionen. Und dennoch hat es damals in dieser Zeit Menschen gegeben, die sich auf dieses Wort des Psalms 91 gestützt haben und sie haben tatsächlich sich den Menschen zur Pflege hingegeben, ohne dass sie sich anstecken konnten. Wir dürfen Gott durchaus in gewissen Situationen an seine Prinzipien erinnern. Auch wenn ich das Bild des Psalms ein wenig abstrakt gezeichnet habe, ist er in der Tat doch praktisch. Gegen Ende spricht Gott persönlich zu uns. Im Vers 14 sagt er, weil er an mir hängt, will ich ihn retten. Ich will ihn schützen, weil er meinen Namen kennt. Er ruft mich an und ich antworte ihm. Ich bin bei ihm in der Not. Ich befreie ihn und bringe ihn zu Ehren. Ich sättige ihn mit langem Leben und lasse ihn mein Heil schauen. Wir dürfen diese Verse durchaus als persönliche Verheißung annehmen. Auch wenn Gottes Rettung und sein Schutz manchmal anders aussieht, als wie wir uns das vorstellen, hat er uns versprochen, ich bin bei ihm. Ich bin bei dir in der Not. Wenn Gott die Aussagen am Anfang des Psalms als rundum Wohlfühlpaket verstanden hätte, wären die Aussagen der letzten Verse ein Widerspruch zu seinen anfänglichen Aussagen. Sein Versprechen der Befreiung, des Zu-Ehre-Bringens, der Sättigung mit langem Leben, dem Ausblick, sein Heil zu schauen, bekommen einen anderen Stellenwert, wenn wir es nicht auf das irdische, sondern auf das ewige Leben deuten. Dann wird es also von Bedeutung sein, ob Gott ein Gott ist oder ob er mein Gott ist oder ob er dein Gott ist. Um nun die Ausführungen zum Abschluss zu bringen, versuche ich nun die Prinzipien und die Verheißungen zu harmonisieren mit einer Begebenheit aus dem Alten Testament. Im Buch Daniel wird von 3 Freunden berichtet, die ein Gebot des Königs nicht befolgen konnten, weil es etwas von ihnen verlangte, was gegen das Gebot Gottes stand. Sie sollten das königliche Standbild anbeten. Da sie sich gegen dieses Gebot stellten, sollten sie mit dem Tod bestraft werden. Ihr Los war der Feuerofen. Sie sollten lebendig verbrannt werden. Die Haltung von Schadrach, Meschach und Abednego sollte uns Vorbild sein in all unseren Nöten, Anfechtungen und Herausforderungen. Sie sagten zum König, nachzulesen im Buch Daniel im Kapitel 3, die Verse 17 und 18, ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann, sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, König, wird er uns retten. Die drei vertrauten also den Prinzipien, die Gott ausmachen. Sie waren fest davon überzeugt, dass er sie retten wird. Nochmal, ob unser Gott, dem wir dienen, uns retten kann oder ob nicht. Es sei dir jedenfalls kund, König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und uns vor dem goldenen Bild, das du aufgestellt hast, nicht niederwerfen. Gleichzeitig waren sie überzeugt, dass Gott, der es gut mit ihnen meint, der sie liebt, nichts tut, was ihnen nicht dient, selbst im Angesicht des Märtyrertodes. Wir wollen ungeachtet der Dinge, die uns widerfahren, an ihm festhalten, uns unter seinen Schutz und Schirm stellen. Nun sind wir nicht Vers für Vers den Psalm durchgegangen, wie wir das eigentlich sonst in Bibelstunden machen. Ich bin auch nicht der begnadigte Fragesteller, der es versteht, durch geschicktes Fragestellen von den Teilnehmern des Hauskreises das zu erwarten und zu hören, was er in der Vorbereitung sich ausgedacht hat. Zu diesen Fragestellern gehöre ich nicht. Es war heute vielleicht eher eine Predigt. Und deswegen, wie gesagt, bin ich nicht Vers für Vers den Psalm durchgegangen. Er enthält sicherlich noch viele Schätze, die zu heben wären. Und das wollen wir dann vielleicht ein anderes Mal tun. Dieser Psalm ist vielen Gläubigen in allen Zeiten zum Segen geworden. Der Gläubige braucht einen Ruheort für seine Seele. Er braucht eine Burg, wohin er flüchten kann, wenn denn erschreckende Ereignisse hereinbrechen, wenn wir Zeiten erleben, wie wir sie gerade erleben. Fliehen wir in seinen Schutz, nehmen wir seine Prinzipien in Anspruch und glauben wir ihm, dass er selbst bitteres Leid dazu gebrauchen kann, dass es uns zum Heil dienen wird. Soweit die Gedanken, die mir bei der Betrachtung des Psalms 91 durch den Kopf gegangen sind. Ich hoffe, dass es euch zum Frieden und zum Wohl gereicht. Lest ihn noch mal durch, denkt darüber nach und betet und ruft Gott an. Amen.